Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Anja Buchmann und
Melanie Haller, Professorin für Geschichte und Theorie der Mode, des Designs und der Ästhetik an der Fresenius-Hochschule und der Akademie der Mode und Design in Hamburg.
Kann Spuren von Feminismus enthalten. It's a beautiful day to destroy patriarchy oder make feminism great again. Feministische Sprüche auf T-Shirts, die in den letzten Jahren immer wieder zu sehen waren. Feminismus scheint irgendwie schon im Mainstream angekommen zu sein. Melanie Haller hat unter anderem einen Text über Mode im Feminismus geschrieben. Titel Frauensache oder Frauensachen, Mode und Gender aus feministischer Perspektive. Und ja, über dieses Thema Mode und Gender und Mode und Feminismus möchte ich mit ihr jetzt reden. Frau Haller, gibt es eigentlich eine aktuelle modische Strömung im Feminismus oder eine feministische Strömung in der Mode? Oder ist das genauso divers wie die derzeitigen Spielalten im Feminismus?
Also auf jeden Fall ist es so divers. Es gibt sowohl auf der einen Seite natürlich eine Kommodifizierung des Feminismus in der Mode, also sprich eine Verwertung, indem man irgendwie feministische Slogan auf T-Shirts druckt und die dann verkaufen möchte. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine feministische Bewegung von jungen Frauen, die sehr bewusst mit der Mode kritisch umgehen und eigentlich neue Körperbilder und Genderkonzepte über Mode und Kleidung für sich selber schaffen. Das sind sozusagen zwei parallele Prozesse.
Ja, da würde ich gerne später nochmal drauf schauen und kurz einen Blick zurück wagen. Zunächst mit einem Zitat von Simone de Beauvoir, die sagte 1960, Zitat, I must tell you that I am not at all interested in clothes. I have so many other things to think about that they are not at all on my mind. Also sie hat so viele andere Sachen im Kopf, darüber nachzudenken, dass sie keine Zeit hat, über Mode oder Kleidung zu sinnieren. Ja, wie war dieses Verhältnis von ihr oder überhaupt von feministischen Vordenkerinnen zur Mode?
Da ist Simone de Beauvoir insofern hochinteressant, da sie ja in ihrem Buch Das andere Geschlecht sich sehr, sehr viel mit Kleidung und Mode befasst und darüber nachdenkt, welche Rolle Mode und Kleidung für Frauen spielt. Das heißt, insofern hat sie sich auch theoretisch sehr stark damit befasst, warum das Äußere von Frauen womöglich anders ist, als es bei Männern ist und welche Rolle das eben für das Subjekt, für die Subjekthaftigkeit der Frau spielt. Und da ist sie sehr kritisch damit einerseits, dass es tatsächlich um etwas geht, was wir dann in den 70er Jahren als diesen Diskurs um die sogenannte Objektifizierung kennen, nämlich daran, dass Frauen sich zu sehr nach ihrem Äußeren richten und immer also als schöne Frauen sozusagen dargestellt werden sollen, als erotisches Objekt und eben nicht als ein handelndes Subjekt.
Also wenn man zum hingegen Objekt dann aber, gemacht.
Genau, zum Objekt gemacht durch Mode und Kleidung. Und wenn man sich dann aber genau zum Beispiel anguckt, wie zum Beispiel Simone de Beauvoir selber aufgetreten ist, war sie durchaus eine Frau, die sehr bewusst mit Kleidung umgegangen ist. Sie hatte ja zum Beispiel selber immer einen signalroten Lippenstift. Also die Gestaltung ihres eigenen Körpers war ihr durchaus sehr wichtig und auch der Umgang mit schöner Kleidung. Womit sie aber immer kritisch war, und das ist etwas, was den Feminismus durchzieht, historisch, ist der kritische Umgang mit dem Modesystem und deren Ansprüchen und Ideen, was Frau sein heißt. Also in welcher Art und Weise wir unsere Körper gestalten sollen oder was sozusagen als ästhetisch hübsch gilt für Frauen.
Ich frage mich manchmal, was genau ist eigentlich Mode? Also ist das einfach der Kleidungsstil, der in einer bestimmten Zeit besonders präsent war, getragen wurde? Oder hat das auch was zu tun mit, ja, landläufig modisch im Sinne vom Schickmachen, Aufbrezeln oder mit der Modeindustrie?
Genau, das sind auch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich die Herausbildung der Bekleidungsindustrie im 19. Jahrhundert, die dann ein sehr starkes Interesse daran hat, dass es so etwas wie Moden gibt, also sich verändernde, wandelnde Gestaltungsprozesse von Kleidung, die da natürlich immer suggerieren, mit der neuen Mode braucht man auch diese neuen Kleidungsstücke, braucht die neuen Farben. Das ist etwas, was die Modeindustrie immer sehr stark, vor allen Dingen in Kooperation auch mit den Modemedien, lanciert hat und in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diesen Zusammenhang dessen, was tragen einfach die Menschen, also welche Kleidung haben sie an ihrem Körper und was daran ist womöglich in irgendeiner Art und Weise modisch oder ist eben etwas, was den Zeitgeist widerspiegelt. Und das geht nicht immer, das eine ist immer nicht das andere, nicht zwangsläufig. Mhm. Wenn man zum Beispiel an die Anti-Mode-Kulturen denkt und der Feminismus ist eine davon, gab es da durchaus unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man seinen Körper schön gestalten kann.
Also war zum Beispiel das Wegwerfen oder Verbrennen von BHs in den 70ern auch eine Modeerscheinung letztlich, aber eben nicht modisch im Sinne von Hip oder der Modeindustrie entsprechend.
Es war auf jeden Fall eine Kritik am Modesystem, wobei dieses tatsächlich ja ein Mythos ist mit dem Verbrennen des BHs. Es ging, glaube ich, eher vor allen Dingen darum, diese Dinge aus dem Kleiderschrank zu verbannen und damit natürlich ein neues Körpergefühl ins Leben zu rufen und auch ein Selbstbestimmungsrecht sozusagen für die Frau deutlich zu machen. Und das ist eigentlich auch sehr deutlich, wenn man sich mit Mode und Feminismus befasst, dass es nicht darum geht, die Mode sozusagen auszusperren und zu sagen, ihr dürft es nicht machen. Und das ist spätestens seit der dritten Welle des Feminismus, also seit den 90er, 2000er Jahren ganz, ganz klar. Frauen können ihren Körper gestalten, so wie sie möchten. Aber die Frage ist, in welcher Art und Weise unterwerfen wir uns unter dieses Modesystem, was dann eben spezifische BHs, spezifische Arten von Shapewear anbietet, um dann womöglich die Körper zu erzeugen, die eben vom Modesystem gedacht werden.
Ja, das wurde ja, wie Sie schon sagten, das wurde ja eigentlich schon immer kritisch gesehen, dieses Modesystem, die Modeindustrie. Auch Zeitungen wie Emma, sie haben nicht über Mode beziehungsweise sie haben nicht Mode dargestellt, aber sie haben zum Thema Mode auch geschrieben. Und ein Zitat aus ihrem Artikel möchte ich da bringen. Sie hatten sowas wie eine distanzierte Haltung zum Stereotyp der modisch interessierten Frau, jedoch nicht ohne darauf Bezug zu nehmen, dass Kleidung sehr wohl eine relevante Komponente im Leben von Frauen ist. Die Kritik einer Mode an sich zeichnet sich vor allem als Kritik am Modesystem und seinen normativen Reglements aus. Also das ist ja heute noch so.
Das ist heute absolut noch so, wobei wir natürlich durch Social Media, würde ich sagen, eine viel, viel größere Öffentlichkeit dafür inzwischen geschaffen haben, dass solche Phänomene wie zum Beispiel Body Positivity durchaus auch wirklich ganz positiv gesetzt werden können, weil sie immer wieder Präsenz haben. Auch das wird natürlich vom Wirtschaftssystem ausgenutzt. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir damit immer mehr verschiedene Körper auch sehen können, wenn es zum Beispiel um Idealkörperkonzepte geht und damit auch immer unterschiedliche Konzepte, wie man den eigenen Körper gestalten kann und eben auch durchaus diesen Moment, wo man sagen kann, dass man Kleidung, nicht zwangsläufig Mode, für sich selber nutzen kann, um sich selber als Mensch zu gestalten und das eben auch jenseits von solchen Normen, die natürlich immer in Gesellschaft eine große Rolle spielen.
Wurde eigentlich die, ich sag jetzt mal, politisierte Kleidung mehr oder weniger von den Suffragetten begründet?
Das ist eine gute Frage, denn die Suffragetten haben von Anfang an tatsächlich sehr bewusst überlegt, wie sie auf die Straßen gehen. Es war von Anfang an begleitet sozusagen die Bewegung dieses ersten Feminismus, die Kritik an Feminismus und das Bild der, sag ich jetzt mal, nicht so sehr attraktiven Feministin ist etwas, was sie medial bereits historisch sehr, sehr früh feststellen können. Es gibt da ganz wunderbare Studien, die genau belegen, dass die Suffragetten eben als unattraktive Frauen gebrandmarkt wurden. Und sie haben deswegen sich genau überlegt, wie sie auf die Straße gehen. Und das schöne Bild tatsächlich der Suffragetten waren, weiße Kleider zu tragen. Also sehr, sehr schlicht, sehr überhaupt nicht herausgeputzt und dann das mit wenigen Accessoires in diesen zartgrün und im zarten Violett zu gestalten und damit eben zu zeigen, dass sie durchaus einen Sinn für Schönheit und Ästhetik haben. Und der Diskurs aber, der natürlich sehr medial, sehr stark von Journalisten, also männlichen Journalisten geprägt war, war genau der eigentlich, das zu hinterfragen. Insofern haben sie sich durchaus überlegt, eben sich ein Outfit sozusagen überlegt und sich damit auch politisch positioniert in der Art und Weise, wie sie sich gekleidet haben. Das hat nur in der Zeit insofern nicht so viel gebracht, weil natürlich die Sprecherinnenrolle sozusagen vermehrt von Männern in der Zeit noch besetzt waren und nicht von gegenteiligen Argumentationen, sondern ganz im Wesentlichen dann eben ja eigentlich nur dem gedient hat, den Feminismus also von vornherein einfach etwas zuzuweisen. Und das ist etwas, was sich, würde ich sagen, auch noch bis heute durchzieht.
War eigentlich, kommt mir gerade der Gedanke, diese berühmte lila Latzhose, hat die sich auf den lila-violett-Ton der Suffragetten bezogen?
Dazu gibt es leider wenig Forschung. Ich würde das natürlich vermuten, weil das durchaus sozusagen in diesen Kontext gehört. Man muss aber dazu auch sagen, dass die zweite Frauenbewegung in den 70er Jahren mit diesem Idee des Lila, der lilanen Farbe, sowieso in einer Zeit stattfand, in der ja Mode in den 70er Jahren nicht so ein zentraler Faktor war. Also die Mode ist ja, in den 70er Jahren gab es unglaublich viele unterschiedliche Bewegungen, wenn Sie jetzt an die Hippie-Bewegung denken, die Studentenbewegung. Es gab ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man seinen Körper gestaltet hat und die Frauenbewegung hat damit eben mit dieser Latzhose auch ein Bild für sich gefunden. Und die Latzhose ist ja auch so ein Kleidungsstück, was eben aus der Arbeiterkleidung kommt und damit im Prinzip eher erstmal männlich konnotiert ist. Und ich weiß dann nicht, also klar, die lilane Farbe ist wahrscheinlich, hat schon einen Bezug dazu, aber es gibt eben leider gar keine Forschung, die das belegen. Wäre noch eine schöne Arbeit, das mal zu machen. Okay. Auch findet man leider gar nicht so viele Bilder mit dieser berühmten lila Latzhose. Ich glaube also eher, sie ist eher so eine Art symbolisches Narrativ.
Wie schaut man eigentlich in der Forschung heute auf Mode und Feminismus? Sie haben schon am Anfang was dazu gesagt und auch das Stichwort Body Positivity fiel immer mal wieder. Und mein Eindruck ist unter anderem, dass es auch darum geht, zum Beispiel viel nackte Haut zu zeigen oder erotisierende Kleidung etc. Das ist schon seit einigen Jahren eben nicht mehr verpönt. Und Frauen wollen eben nicht als Objekt gesehen werden, aber selbstbewusst selbst ihre Sexualität demonstrieren, auch über Mode. Also das für mein Dafürhalten ein Teil des heutigen modischen Feminismus. Einverstanden?
Absolut, total einverstanden. Das ist aber auch wirklich etwas, was wesentlich erst in dieser sogenannten dritten Welle des Feminismus von jungen Frauen lanciert wurde, die sich genau an dieser Kritik des zweiten Feminismus, also an diesen berühmten Emma-Feministinnen sozusagen abgearbeitet haben, wo dann doch eine Zeit lang sehr stark High Heels und eben diese sehr erotisierenden Kleidungsstücke, Elemente wie Nagellack, Lippenstift und so weiter doch sehr stark in Frage gestellt wurden letztendlich. Ne? Also immer unter dieser Perspektive, dass man sich selber zum Objekt macht. Und diese dritte Welle des Feminismus in den 90er und 2000er Jahren hat dann klar natürlich formuliert, so Moment, warum hat das irgendwo eine Grenze für uns? Wir können als Frauen eben auch sehr selbstbestimmt über diese Form der Darstellung der Weiblichkeit nachdenken. Und das ist eben auch etwas, wo man sagen kann, das ist jetzt sozusagen auch der Diskurs oder der Kanon, wo sich alle einig sind. Wir wissen aus den Gender Studies natürlich, dass Geschlecht immer etwas ist, was sozial verhandelt werden muss. Und insofern ist das eben auch genau die Möglichkeit, sich selber einfach so zu gestalten, dass man sich durchaus selber erotisiert, nackte Haut zeigt und eben nicht mehr vor solchen Dingen zurückblickt, nur weil man meint, dass es der scheinbar männliche Blick ist, sondern dass natürlich auch Frauen selber nackte Körper oder Erotisierung durchaus interessant und schön finden und dagegen spricht auch nichts. Und diese Art der Selbstbestimmung ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der mit dieser dritten Welle des Feminismus sozusagen aufgekommen ist und der heutzutage dann in den Forschungen, vor allen Dingen im Kontext von Gender Studies, sehr, sehr stark wirklich damit verhandelt wird, denn es darum geht, dass man eben Geschlecht in der Art und Weise konstruieren kann und dass da die Möglichkeit für jeden ist, zu schöpfen aus dem ganzen Pool, den wir haben, wenn es um Ästhetik geht.
Viele spielen ja mit Identitäten und vermeintlichen Rollen, wollen sich auch nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Gender zuordnen, also bezeichnen sich dann als non-binär oder genderfluid. Was für Auswirkungen hat das modisch?
Das hat modisch, würde ich sagen, die Auswirkungen, dass tatsächlich Kleidungsstücke womöglich nicht mehr so stark geschlechtlich konnotiert sind. Im Moment bewegen wir uns immer noch. Also wir reden immer noch davon, dass ein Mann einen Rock trägt und haben sozusagen die Forschung, dass der Rock aber eigentlich ein feminisiertes Kleidungsstück ist. Und ich würde sagen, dass das im Lauf der Zeit immer stärker in die Kritik gerät, denn Kleidungsstücke haben erstmal an sich kein Geschlecht. Sie haben nur eine Kulturgeschichte, die sie womöglich mit diesem Geschlecht verbindet. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Beispiele, dass Kleidung eben wesentlich mehr kann und dass man mit diesem Spiel an Kleidung eben auch ein Spiel an Identitäten schaffen kann. Und das macht sehr viel Spaß und kann sehr viel Freude machen, wie man seinen Körper gestaltet.
Corso. Kunst und Pop.